Attending to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hello, hello.
Hallo, na? Blondie?
Yes, ich fühle mich wieder gut. Die letzten 2 Wochen waren irgendwie nicht so geil, aber ich war heute auch schon im Call mit meinem Teamleiter. Und also gut, ihr hört uns ja jetzt nur, ihr seht uns nicht, Vanni und ich sehen uns. Und er sitzt dann so und sagt so, na, und ich dann so, na, was geht? Und macht dann so die Hände hoch, macht so, mir geht's endlich wieder gut.
Meine Haare sind gemacht.
Wobei, die sind ja jetzt erst, glaube ich, 4 Stunden alt oder so. Nee, nicht mal, da waren die ja nicht fertig.
Ich wollte gerade sagen, der hat es noch gar nicht gesehen, oder?
Nee, aber trotzdem, ich habe mich heute so gut gefühlt. Endlich irgendwie kein Halsweh, kein Kopfweh, Sonne scheint und irgendwie war ich fit. Also ich hoffe, das bleibt jetzt auch so.
Ja, okay, deswegen, genau, weil der andere Hintergrund ist, dass Becky frische Haare hat und super nice aussieht.
Danke.
Aber das kann er ja noch gar nicht gesehen haben, deswegen hattest du allgemein, dein Gemütszustand war auf jeden Fall besser als letzte Woche.
Ja, zu 100%. Obwohl ja letzte Woche, das möchte ich hier noch einmal kurz erwähnen, unser Gästelistenmoment bei Mord auf Ex war. Darf ja nicht zu kurz kommen.
Ja, und ich habe auch gemerkt, dass ich letzte Woche mich in der Aufnahme ein bisschen verschnupfter angehört habe, weil ich es auch war.
Ja.
Weil beim Schneiden habe ich das gemerkt, dann so, oh, ich höre mich doch ein bisschen anders an. Aber mir geht es jetzt auch zum Glück wieder 1000-mal besser, bin wieder fit. Die Woche wird wieder mit Sport gestartet.
Da bist du immer so fleißig. Also ich finde das richtig gut. Aber du hast halt die Woche, nee, nicht die Woche, du hast ja heute voll den Telefonmarathon hinter dir. Ich glaube, da wäre ich jetzt auch einfach durch.
Ich bin auch durch. Mal sehen, wie die Aufnahme heute läuft.
Aber wir sind doch Profis, wir können das.
Das wird super. Das heutige Thema ist auch so ein bisschen, also ich finde es schon spannend und es ist ja tatsächlich so, dass wir von alleine auch gar nicht darauf gekommen sind.
Ja.
Diesmal.
Weil ich finde auch, das Thema ist eigentlich ganz cool, aber gleichzeitig irgendwie auch schwierig zu greifen gewesen, weil du, Vanni, hast ja sogar von einer Hörerin den Wunsch geäußert bekommen, dass wir mal eine Folge über das Thema machen sollen. Und zwar, ja, eine, wie ist es, eine Therapiestunde zu haben? Und ich glaube, im ersten Moment habe ich dich auch gefragt, so, hä, was ist damit gemeint? Weil wir doch eigentlich irgendwie drüber gesprochen haben, gell?
Ja, aber es war voll lustig, weil du so, sollen wir dann irgendwen begleiten, die gerade neu anfängt? Ich dachte so, wie sollen wir das
machen? So, so Verschwiegenheitserklärung, kein Problem, aber wir müssen jetzt in deine Therapiestunde mitkommen, wer auch immer du bist.
Und dann im Podcast wird das dann thematisiert. Nee, aber es geht ja eigentlich mehr so darum, dass sich die Hörerin gewünscht hat, was ich sehr cool fand, so quasi komplett mal mitgenommen zu werden von A bis Z, also wie ist denn das überhaupt, wenn man das erste Mal in so eine Praxis geht? Wie sieht es vielleicht auch aus? Wie läuft die genaue Stunde ab? Weil wir haben das ja natürlich immer wieder angerissen.
Ja.
Ist ja auch klar, weil es ja Hauptthema unseres Podcasts irgendwie ist, wie es auch ist, mal eine Therapie zu machen oder was wir da so besprochen haben. Aber wir haben ja noch nie quasi jemanden mal so mental da durchgeführt, dass wenn einer von euch da draußen mal jetzt davor steht, da eine Therapie anzufangen, um da vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen und schon eine gewisse Vorstellungskraft zu haben, wie das ist und dass es halt auch wieder alles ganz normale Praxis ist. Also ja. Ich habe es mir auch so nicht vorgestellt und genau deswegen finde ich es cool, dass wir das heute mal thematisieren und mal so ein bisschen so ein, wie sagt man das?
Ja, so ein Insight eigentlich
360
geben.
Grad.
Ja. Ja. So, wie so ein Rundgang. Aber ich muss auch sagen, nach deiner Erklärung konnte ich mir das richtig gut vorstellen, wie so eine Folge für uns aussehen kann. Aber dann dachte ich beim Skriptschreiben aber erstmal so, hey, Moment mal, wie sollen wir das nochmal machen? Und dann kam mir eigentlich auch schnell die Idee, das können wir ja wirklich mal aus unserer Perspektive, aus unserer Erfahrung Schritt für Schritt erklären oder mal auch durchgehen, wie so ein Tag für uns war, an dem wir einen Therapietermin hatten.
Ja, also ich musste auch tatsächlich so ein bisschen länger überlegen, weil meine erste Therapie ja schon etwas her ist. Es war ja 2019. Mhm. Ja, immerhin 6 Jahre, also ist jetzt nicht ohne.
Oh Gott, wie schnell die Zeit vergeht. So ein bisschen,
ja, ne? Komplett, das hört sich so lange her an. Aber ich glaube, ich muss mich da so ein bisschen hineinversetzen, beziehungsweise musste ich viel zurückdenken, wie war denn das und wie hat man sich da auch gefühlt und was hat man gedacht. Aber ich habe es wieder zusammenbekommen, zumindest ansatzweise, wie das da so war. Und ich glaube, das habe ich dir auch noch nie erzählt, so genau.
Nee, so genau wirklich nicht. Ich aber auch nicht, weil ich saß dann da auch davor und habe jetzt überlegt, okay, welche Infos sind wichtig, an was kann ich mich erinnern? Eine Sache ist mir relativ schnell eingefallen, aber es war schon noch mal sau interessant, das so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich hatte auch so ein bisschen, das heißt die Idee, aber das ist in der Umsetzung super schwierig. Es gab doch mal so einen Tag, da haben wir uns beide tatsächlich auch vor Ort getroffen, weil ich glaube, du hattest vor mir und ich hatte dann also quasi den Termin nach dir, aber halt nicht bei derselben Therapeutin, aber in derselben Praxis. Und das wäre wie so in einem Film richtig cool, wenn wir beide auf diesen Moment hinarbeiten, um dann auch noch mal quasi im Nachgang zu erzählen, okay, was hat dann jeder von uns danach gemacht? Aber ich weiß einfach nicht, was ich davor gemacht habe, was ich danach gemacht habe. Aber es wäre eigentlich richtig cool gewesen. Weißt du, so deine Story an dem Tag aus deiner Perspektive und meine. Aber ich krieg's halt selber nicht zusammen, weil man war so oft dort, da kommt man durcheinander.
Ja. Aber war das nicht da, wo du den Unfall hattest, den Autounfall?
Nee, das erzähle ich sogar später auch noch, aber da hätte ich keine Zeit für dich gehabt.
Ja, okay. Stimmt, also dann hätte das auch danach passieren müssen, weil es war auf jeden Fall nicht, als wir uns da quasi davor getroffen haben. Und da das ja in Frankfurt im Dornbusch war, die Praxis, war das immer so, dass man ja eh schon ein bisschen gebraucht hat, auch bis man da hingefahren ist und so. Damals habe ich zum Teil auch noch in Wiesbaden gewohnt. Das heißt, ich war irgendwie immer in Hetze, wenn ich da hingefahren bin, muss ich sagen. So rückblickend war das immer so, oh, ich habe jetzt Therapie, ich muss los. Dann da Parkplatz suchen und so weiter. Also erster Rat, auf jeden Fall entspannter da ankommen. Weil so in Hetze zwischen Tür und Angel ist eigentlich immer nicht so geil.
Ja.
Da braucht man immer viel länger, um runterzukommen irgendwie, oder?
Ja, voll. Also nicht nur, um runterzukommen, sondern dann auch keine Dummheiten zu machen und irgendwie auch die Therapie, hört sich jetzt dumm an, genießen zu können, aber du musst dich halt einfach mal drauf einlassen. Aber da sind wir sogar schon fast einen Ticken weiter in der Historie, in unserem Therapietag. Ja. Und ich würde mal vorschlagen, dass ich eigentlich einfach mal anfange und Wanni, du einfach, weiß ich nicht, so wie sonst, dass wir uns einfach immer reinquatschen, wenn uns was einfällt und dann berichte ich immer aus meiner Perspektive und dann der Punkt vielleicht auch aus deiner Perspektive, also ob du das anders wahrgenommen hast.
Ja, aber kurze Frage, berichtest du jetzt quasi nur von deiner zweiten, also von der Praxis, wo wir beide waren, oder fängst du auch mit deiner ersten an? Beziehungsweise weiche ich das stark voneinander ab, weil da war ich ja auch noch nie wo du in Mainz in der Praxis warst.
Ja, stimmt. Also später gehen wir ja auch auf die Räumlichkeiten ein, also wie das Ganze aussieht. Da gehe ich tatsächlich auf meine erste Therapie ein. Mhm. Aber jetzt, sage ich mal, so wie die Terminfindung war oder wie ich dann da auch überhaupt hingekommen bin, tatsächlich die zweite. Weil die erste war ja direkt in meinem Wohnhaus. Da war ich ja auch noch Student.
Ja.
Sah auf jeden Fall für mich entspannter und war auch eigentlich gut. Und bei der zweiten kommen wir gleich auch, wo ich sage, es war halt auch abgehetzt. Aber ich finde, dumme Fehler unsererseits, so ein bisschen. Aber es ist ein guter Hinweis. Ich glaube, ich sage dann immer, über welche ich spreche. Ich glaube, ansonsten könnte man durcheinander kommen. Genau, und zwar, ich starte dann jetzt mit der zweiten Therapie. Und zwar wurde da auch so ein Termin schon immer vorab festgelegt. Also ich hatte dann meine Termine meistens freitags in meiner Mittagspause. Und das konnte ich dann erstmal vermeintlich sehr gut mit dem Homeoffice und auch mit der Fahrt nach Frankfurt gut vereinbaren. Und ich hatte halt auch immer in meinem Outlook-Kalender, also bei der Arbeit, dann mir diese Zeit auch als Abwesenheit gekennzeichnet, damit ich da halt keine Termine reingelegt bekomme oder mich doch jemand anruft. Aber es hat mich auch schon gestresst. Aber ich wollte halt nicht im Feierabend nach Frankfurt. Also das war so einer meiner Hauptgründe.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Obwohl ich halt sowas in der Mittagspause sehr schwierig finde.
Ja.
Weil du locker 2 Stunden, ich will es gar nicht Opfer nennen, weil in dem Sinne tust du ja für dich was Gutes, aber es ist irgendwie so, sobald du da wieder raus bist oder auch davor, denkst du schon, oh Gott. Und meistens habe ich zum Beispiel auch mein Arbeitshandy mitgenommen.
Ja.
Was schon mal auch schlecht ist. Kriegst du noch einen Anruf nebenbei, 3 E-Mails, wo du weißt, oh Kacke, wenn ich wieder nach Hause komme, in 2 Stunden wartet das auf mich. Also
ja.
Ich glaube, das würde ich nicht empfehlen. Und dann stehst du halt im Stau, was irgendwie auch Kacke ist. Oder versucht halt euch jemanden zu suchen, der bei euch in der Nähe ist, auch wenn das bei natürlich Großstädten beziehungsweise so im Vorort gibt's das ja auch nicht immer, leider.
Ja, aber oder du hast halt auch wieder die limitierten Plätze, ne? Also angenommen, hier hat genau. Halt keiner frei, dann fahre ich auch schon weiter. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann tagsüber immer auf mein privates Handy auch geguckt, falls zum Beispiel der Termin spontan verschoben werden müsste, also von seitens der Therapeutin. Und mit ihr stand ich tatsächlich auch immer per SMS in Kontakt. Also wenn ich zu spät komme, wenn ich einen anderen Termin brauche, wenn sie irgendwie kurzfristig nicht kann. Also es war immer per SMS. Und ich hatte irgendwie über TikTok auch mal gesehen, dass irgendwie Therapeuten mit Leuten über dann WhatsApp schreiben. Aber ich glaube, das hatte ich tatsächlich bei meiner ersten Therapeutin vorerst auch nicht. Also es war immer erstmal so SMS, was das für mich noch mal so anonymer gemacht hat. Weil das ist ja auch kein Profilbild.
Ja. Ja, stimmt. Aber bei mir war das auch so, ja. Beide Male tatsächlich. Immer alles per SMS oder mal per E-Mail. Das
ja,
auch.
Genau. Aber interessant. Und nachfolgend, so wie wir es ja schon gesagt haben, muss ich echt sagen, dass so ein Therapietermin in der Mittagspause schon stressig war, weil ich halt einfach vorher und auch nachher Termine hatte. Und deswegen bin ich dann oft voll gestresst, einfach mit meiner Tasche zum Auto gerannt, um einfach pünktlich nach Frankfurt zu kommen. Und natürlich hat man dann aber auch schon wieder ein Auge drauf auf die Uhr, wenn man halt die Praxis verlässt und denkt sich so, oh Gott, ich muss jetzt auch schnell wieder heimkommen. Also es ist einfach, ja, schon eine Hetzerei gewesen.
Ohne dass du quasi dann in der Zeit in Ruhe irgendwie reflektieren kannst, was ist denn überhaupt in der Stunde passiert, worüber haben wir geredet und so, ne?
Ja.
Sondern direkt wieder, oh Gott, ich habe 4 vielleicht sogar am besten noch ein Teams-Meeting davor geheult oder so. Weißt du, dann sitzt du da so, hallo.
Hi, guys.
Ja, weiß ich nicht. Ja, finde ich auch nicht so cool. Vor allem, wenn man, also manchmal muss man ja auch Sachen vorbereiten, beziehungsweise das heißt vorbereiten. Du musst natürlich irgendwie die Eigenleistung zu Hause erbringen, was ja auch der Hauptteil der Therapie ist, dass du dir dann das nacharbeitest oder die Sachen aufarbeitest, je nachdem, was man bespricht und macht und so. Und da ist ja auch manchmal so gewesen, also bei mir, dass ich halt was machen musste und das dann halt auch mitbringen musste. Also manchmal habe ich den Laptop mitgenommen, manchmal habe ich irgendwie, ich hatte immer wie so einen Ordner tatsächlich mit diesen ganzen Arbeitsblättern von meiner Therapeutin und das habe ich alles abgeheftet.
Richtig so vorbildlich.
Ja, den habe ich dann auch manchmal mitgenommen. Aber mich würde mal interessieren, was du denn immer so in deiner Tasche dabei hattest. Also braucht man da irgendwelche Tools für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die man unbedingt in die Therapie mitschleppen muss?
Also eigentlich hatte ich tatsächlich oft einfach nur eine Tasche, wo so Kaugummis drin waren, Taschentücher und vor allem mein Geldbeutel. Also ich habe da irgendwie dann gerade so Kram reingeschmissen. Seltenst habe ich dann doch auch aber wirklich ein Arbeitsblatt für zu Hause mitbekommen, dass ich ausfüllen musste und wieder mitbringen musste. Also ich habe ganz oft Arbeitsblätter bekommen, die habe ich dann auch alle lose gehabt und habe sie dann natürlich mit nach Hause genommen und dann da erstmal irgendwo hingelegt. Aber wenn ich mal eine Hausaufgabe hatte, habe ich die dann halt auch noch mitgenommen, wenn ich auch mal dran gedacht habe, weil ich bin da ganz ehrlich, mir ist dann auch mal an dem Tag der Therapie aufgefallen, oh shit, du solltest da noch was vorbereiten. Und dann habe ich mich aber auch über mich selbst geärgert, weil ich mir denke, es ist ja nicht für die Therapeutin, sondern für mich.
Genau.
So,
genau. Also. Ist ja keine Lehrerin, die dir dann so sagt, ja, du hast heute deine Hausaufgaben nicht dabei, weißt du?
Ja. Also zeitgleich denkt man sich das so. Ja, zeitgleich denkt man sich das echt so. Aber trotzdem sage ich ja auch, ja, es ist ja für mich. Es bringt ja ihr nichts. Also Die geht ja dann nicht nach Hause und sagt so, ja, okay, toll, hat mir jetzt voll was gebracht, sondern sie wünscht sich ja auch, dass es mir was bringt. Aber du hast es halt vorhin ja schon auch angekündigt mit dem Parken. Holy moly, also ich muss ja schon sagen, ich habe ja nicht so ein Problem mit Parken an sich. Also es gibt ja auch Leute, die stresst es sehr, die müssen vorher die Gegend auskundschaften, gucken, ob es da genügend Parkplätze gibt. Aber diese Parkplatzsituation dort war richtig schlecht. Also richtig schlecht. Und zwar so schlecht, dass ich ja leider irgendwie auch 160 Euro, glaube ich, oder 100, nee, es waren 240 Euro.
Ich wollte dich gerade fragen, wie viel Park- oder Strafzettel du insgesamt in Summe hattest. Ey, weil ich hatte, glaube ich, nur einmal einen, weil du mich vorgewarnt hast. Ja,
aber die waren auch, sorry, also hier wird jetzt echt gepiept, aber hier waren auch H-Punkt-Söhne einfach. Weil es gab keine fucking Parkplätze, bloß der Parkplatz vom Nahkauf. Und dieser Nahkauf, da ist keine Schranke, das ist gar nichts. Und dann denke ich mir, ja, okay, ich stelle mich hin. Aber die Larrys haben natürlich so einen Bewegungslaser oder so drin und konnten sehen, wie lange man dort geparkt hat. Und leider war das ja oft dann, das heißt über eine Stunde, weil du bist ja vorher hingefahren, hast einen Parkplatz gesucht, hast dich da eingereiht, hast dann vielleicht noch, wenn du mal früh dran warst, im Wartezimmer gesessen, dann hast du vielleicht auch ein bisschen Zeit überzogen und bis du da wieder runterlatscht und auspackst, ist halt mal eine Stunde eins oder eine Stunde zehn. Und ich hab, ich glaube, die haben, zwei Monate haben die drauf gewartet, mir alle Parkzettel für jede fucking Woche als Strafe in Rechnung zu stellen. Ich war so abgefuckt.
Das stimmt. Ich hatte nur einmal einen und das waren schon, glaube ich, 60 Euro. Und wie du sagst, war nur so 2 Minuten zu lang oder so. Ja. Also gar nichts.
Einfach so ärgerlich. Das war,
Also wenn ihr damit so Probleme habt, dann würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, dafür auch für sowas Zeit einzuplanen. Ja. Vor allem, wenn man frisch anfängt, das stresst einen so unnötig.
Ja. Und du hast es ja auch vorhin schon kurz angekündigt, also diese 240 Euro war nicht mein einziges Problem mit dem Parken, sondern ich habe es auch mal geschafft, vor lauter Zeitdruck beim Einparken auch tatsächlich ein Auto leicht zu berühren. Also weil ich einfach so gestresst war, weil ich pünktlich sein wollte und mir gedacht habe, ach, es piept zwar schon, aber dieser eine Millimeter, da habe ich noch Platz. Aber nein, hatte ich nicht. Und dann musste ich mir ja gezwungenermaßen Zeit nehmen, um das zu klären. Also ich kann ja jetzt nicht einfach. Also A, musste ich einen neuen Parkplatz suchen, weil ich habe ja da offensichtlich nicht reingepasst. Aber ich musste das Ganze auch dokumentieren und habe ja dann auch den das Auto gehört, sozusagen, weiß ich nicht, meine Kontaktdaten dagelassen und so weiter. Und natürlich kam ich dann noch später zur Therapie. Aber seitdem habe ich mir tatsächlich mehr Zeit genommen, weil ich mir dachte, ey, so komm, du brauchst jetzt nicht noch irgendwas Dummes.
Hast du das dann in der Therapie auch thematisiert?
Ja, also da komme ich später auch noch dazu, also was wir generell so gemacht haben. Aber ich kam da an, ich glaube, ich habe ihr sogar eine SMS geschrieben, weil ich habe ja gesagt, oh, hallo Frau so und so, ich komme leider noch später. Ich habe leider ein Auto berührt, kann etwas dauern oder irgendwas habe ich geschrieben. Und dann wusste sie, dass
berührt.
Ich weiß, ich glaube, ich habe einfach
so mit der Hand so gestreichelt.
Ich glaube, ich habe gesagt, ich habe ein Auto angefahren. Und dann hat sie aber auch gesagt, nee, ich soll mich jetzt nicht stressen lassen. Und vor Ort haben wir dann erstmal eine Achtsamkeitsübung gemacht, damit ich runterkomme. Und vor allem, man sagt doch immer, ne, denk nicht an den blauen Elefanten oder den rosa Elefanten. Und dann denkst du natürlich voll oft dran. Und ich habe ja ein blaues Auto. Und dann saß ich da die ganze Zeit über diese Achtsamkeitsübung und denk mir so, denk nicht an dein fucking blaues Auto. Denk nicht an dein fucking blaues Auto.
Ja, funktioniert nicht immer in so einer Achtsamkeitsübung.
Nee.
Aber irgendwie muss ich ganz kurz, das ist gerade voll aus dem Nichts gegriffen. Wenn man nur sagt, denk nicht an rosa Elefanten, ich kann mir das nicht vorstellen.
Rosa
Elefanten? Ich habe keine Vorstellungskraft, mir den in rosa vorzustellen.
Echt?
Ja.
Was?
Ich denke gerade so, ja, aber das geht, also irgendwie geht's gerade nicht.
Voll gar komisch. Nicht.
Der ist nicht rosa, nee. Blau, ja, weil der doch von diesem.
So grau-blau. Oder von dieser Kinderserie
ist der blau. Genau. Aber rosa geht, es geht gerade nicht in meinen Kopf, der ist immer grau.
Krass, aber weißt du, was ich mir da vorstelle? Kennst du die Glücksbärchis, die bunten, von früher. Diese Bären, die alle verschiedene Farben hatten und auf dem Bauch hatten die dann immer was, was deren Superkraft war oder so.
Ah, ja, ja.
Und ich stelle mir insofern den rosanen Elefanten vor. Der steht dann da, hat dann so seine Öhrchen, dann so sein Rüsselchen und ist so ein bisschen dicklicher und rosa.
Ja, das geht so kuscheltiermäßig, irgendwie so noch so ein bisschen rosa. Aber so plakativ wie so ein Zeichentrick. Okay, jetzt rosa Elefant geht irgendwie nicht. Wollte ich nur gerade mal einbringen, ich weiß nicht.
Ja, aber finde ich interessant. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, weil ich hätte wirklich gedacht, du kannst dir das komplett easy so vorstellen.
Eigentlich habe ich damit auch nicht so Probleme, weil es gibt wirklich Menschen, die irgendwie das gewisse Dinge nicht so antizipieren können, habe ich mal gehört.
Mhm.
Wenn du denen sagst, irgendwie ja, wir fahren in die Wüste, dann kannst du das ja ungefähr vorstellen, auch wenn du vielleicht noch nie eine Wüste betreten hast.
Ja.
Und die könntest dann irgendwie nicht. Sowas gibt's auch. Voll interessant.
Krass. Aber wie war das denn bei dir? Also ich weiß ja auch, dass du parkplatzmäßig auch immer im Stress warst. Aber ich glaube, du hast nichts angefahren.
Nee, ich habe zum Glück nichts angefahren. Und ich bin ja auch am Anfang aus Wiesbaden gekommen.
Mhm.
Genau. Weil ich war, glaube ich, nur so ein halbes Jahr oder so in der Praxis in Wiesbaden selber, bis dann meine Therapeutin gewechselt hat nach Frankfurt und dann bin ich halt nach Frankfurt gefahren. Und das heißt, ich bin zum Teil aus Wiesbaden gefahren, was ja noch mal länger dauert, aber da habe ich studiert. Und zu der Studiezeit kann ich mich nicht erinnern, dass mich das so krass gestresst hat.
Ja.
Wie dann wiederum zu der Zeit, wo ich halt gearbeitet habe, weil wie du sagst, manchmal hatte ich tatsächlich entweder früh morgens die Termine oder halt mitten am Tag oder dann auch mal so um 11, wo das dann auch kein Problem war, jetzt von der Arbeit zu sagen, gut, dann blocke ich mir das halt.
Ja.
Aber es stresst, weil es dir doch im Endeffekt viel Zeit wegnimmt. Und natürlich ist es was Gutes und so weiter, darüber müssen wir gar nicht sprechen, dass es jetzt irgendwie ein negativer Zeitfresser ist oder so. Aber es ist trotzdem wirklich so ein Hetze bist du dann. Also ich bin da sau oft hingefahren mit diesem innerlichen Stress und musste dann auch erstmal runterkommen. Und so die erste Frage meiner Therapeutin war auch immer ja, wie sind Sie heute angekommen? Und dann dachte ich immer, Stress. Also seltenst hat, gut, na, geht. Manchmal hatte ich schon noch Zeit und saß dann da auch im Wartezimmer und so. Also es war so ein Mix, würde ich sagen. Aber ja, es war nicht immer so, der Weg war nicht immer so easy, entspannt. Weil in Wiesbaden konnte ich dahin laufen, das war halt richtig cool. Und selbst da, obwohl es nur 5 Minuten weg war, bin ich auch irgendwie abgehetzt. Weil ich glaube, ich bin das
Problem. Ich wollte gerade sagen, vielleicht passt es auch einfach zu uns. Egal, ob es jetzt morgens, ich glaube, morgens wäre ich auch gestresst, weil ich dann da morgens hin muss, wo auch Gott um die Welt nach Frankfurt muss. Und ich muss ja dann auch sau früh aufstehen. Und am Abend wäre ich auch gestresst, weil das ja dann nach Feierabend ist. Und ich glaube, ich würde es wahrscheinlich doch immer wieder so legen.
Ja, weil so viele Optionen gibt es halt auch nicht, ne?
Nee.
Das ist ja dann schon so.
Ja.
Deswegen, ja. Also bei mir war es ein bisschen ähnlich, außer dass ich halt keinen Unfall hatte und nicht so viele Strafzettel wie du. Und bei meiner ersten, wie gesagt, konnte ich hinlaufen. Das war auch richtig cool.
Ja. Und da sind wir ja eigentlich auch schon so beim nächsten. Weil du hast ja gesagt, bei deiner ersten Praxis oder bei deiner ersten Therapie konntest du hinlaufen. Und das war ja bei mir, es ist ganz ähnlich, also es war ja wirklich Premium. Und zwar die erste Praxis, bei der ich war, die war in einem Erdgeschoss eines Wohnblocks in der Mainzer Neustadt. Und die Wohnungen dort, die waren eben alle Altbau und hatten auch dementsprechend alle hohe Decken. Und da ich ja in dem Haus gewohnt habe, weil ich eine Wohnung hatte, war ich ja super neugierig auch, wie sieht denn dann die Praxis dort unten aus? Und die hat halt, also sie sah halt auch aus wie eine Wohnung. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass halt nach vorne zur Straße so ein Verkaufsraum war, ne? Also du hast wirklich so ein Glas, es war komplett verglast und da hätte man wahrscheinlich, wenn du da durch die Tür gehst, einfach was kaufen können. Aber da war halt alles voller Vorhänge voll. Das heißt auch sichtgeschützt, damit halt keiner auch reingucken kann. Und an ein Wartezimmer erinnere ich mich tatsächlich gar nicht. Also
echt? Okay. Achso, da gab es keins, oder was?
Also ich frage mich, ob da keins war. Oder ob ich keins gesehen habe, weil dadurch, dass ich ja wirklich einfach nur 3 Stockwerke runterlaufen musste, war ich halt 1 Minute früher da. Und meistens haben ja die Therapeuten so 10 Minuten Puffer zwischen ihren Patienten. Also, keine Ahnung, meine Sitzung würde zum Beispiel 11 Uhr beginnen und ist um 11.50 Uhr fertig. Und der nächste kommt dann erst um 12 Uhr zum Beispiel. Also wären so 10 Minuten, wo man sich eigentlich nicht überschneidet. Und dadurch, dass ich ja wirklich einmal nur runterlaufen musste, war ich halt auch erst um Punkt da. Also musste ich nie warten.
Bist du in Jogginghose runtergelaufen?
Nee, ich habe mich tatsächlich dafür immer noch angezogen. Also,
ja, okay.
Also halt mit normalen Klamotten. Weil zu Hause chill ich eigentlich oft im Schlafanzug.
Ja, das wäre so witzig, wenn du da so runtergehst.
Ja.
Aber witzigerweise ist es bei mir bei der ersten Therapie ein bisschen ähnlich gewesen wie bei dir. Mhm. Also die war nicht in meinem Wohnhaus, aber ich glaube, es war auch generell ein Wohnhaus. Also ich weiß nicht genau, was da oben drüber war, aber es war so ein Altbaugebäude, auch ein richtig schönes in Wiesbaden. Mhm. In Wiesbaden gibt es eh so viele schöne, so diese alten Villen. Und so war das auch tatsächlich. Und unten kamst du halt rein, wie du gesagt hast, da war ein Fenster außen, auch wie bei so einem Laden oder sowas. Aber da waren auch Vorhänge. Also ich kann mich nicht erinnern, dass du da hättest reingucken können, vielleicht doch. Ich weiß irgendwie aber nicht mehr. Kamst halt durch die Tür, da war da wie so eine kleine Rezeption rechts, mhm. so ein Desk, Tisch. Und dann halt Stühle links und rechts, so nebeneinander aufgereiht. Also so, schon so Wartezimmer-mäßig. Und dann war links halt ganz normal so ein Gang. Also weil diese Wohnung oder diese Räume waren halt riesig. Also ungelogen, das habe ich auch noch nie gesehen, noch nie, auch wenn es eine Wohnung wäre, das wäre keine Ahnung, wie viel Quadratmeter die hätte. Also wirklich bestimmt 300 echt? Oder so. Kein Plan. Es war
so
riesig.
So groß.
Und vielleicht übertreibe ich auch. Aber die Zimmer, also das kam mir so riesig vor, weil es war ein Riesenraum mit irgendwie diesen 5 Meter hohen Decken.
Mhm.
Und dann wirklich ja nur irgendwie 2 Stühle da drin. Also so gefühlt. Aber wir kommen ja gleich mal dazu. Vielleicht kann ich schon direkt damit jetzt mal weitermachen, wie es da so aussah. Weil abgesehen davon, dass man reinkommt, wirklich direkt waren links und rechts halt Stühle zum Warten.
Mhm.
Und manchmal musste ich mich schon hinsetzen und wirklich dann auch auf meine Therapeutin warten, bis sie mich abgeholt hat. Zum Teil saßen da auch andere Patienten und Patientinnen. Und das fand ich halt super spannend zu sehen, wer sitzt denn da so.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und da war eine Situation, also da war einmal einer in einem Anzug, wo ich mir auch so dachte, ah, okay. Hier ist einfach einer, der, keine Ahnung, wo der gearbeitet hat, ne? Office-Mensch oder so.
So, du auch hier? Na?
Ja, so. Und dann war einmal ein junges Mädel da, wo ich mir auch dachte, okay, die sieht ja eigentlich auch ganz normal aus, wenn er so meine Gedanken am Anfang, ne? Dann erinnere ich mich auch an eine Frau. Das fand ich ganz interessant, weil die saß ganz rechts alleine. Also die hat sich aktiv ganz alleine in die Ecke gesetzt und es hat so ein bisschen gewirkt, als hätte sie das vielleicht halt auch aus einer Angstzwangsstörung, was auch immer, heraus aktiv gemacht, sich nicht neben jemand anderen zu setzen, weißt du?
Ja.
Weiß nicht warum, ne, aber ich glaube, das war, also hat es schon ein bisschen gewirkt, als wäre das vielleicht aus ihren mentalen Problemen heraus entstanden, dass sie da so saß. Ja, und dann wurde ich halt von meiner Therapeutin abgeholt. Der hat gesagt so, hallo Frau Lofritsch, bla bla bla, kommen Sie mit und so. Und dann bin ich halt mit, weil es war immer in einem anderen Raum. Also nicht immer, aber es war nicht immer in dem gleichen in Wiesbaden. Da waren so 4, 5 Räume und die waren alle so richtig schick. Also das sah aus wie so ein Designerpraxis. War auch zum Teil eine Privatpraxis, so sah es halt auch aus. Wirklich super hohe Decken, dann standen zum Teil so ein Dekostein, so ein riesiger in der Mitte. Eigentlich super schön, aber halt sehr kahl. Also relativ neutral, kahl, kühl eingerichtet irgendwie.
Ja.
Und dann kamst du halt in diesen Riesenraum. Da war ein Schreibtisch für den Therapeuten oder die Therapeutin. Und dann waren da 2 Stühle. Oder ein Sessel und ein Stuhl. Je nachdem, welchem Raum du warst. So. Und das war es schon fast.
Ja,
krass.
Ich
war da irgendwie nicht drin gefühlt. Vielleicht eine Pflanze in der Ecke oder so. Aber das war es. Also das war irgendwie sehr kahl, diese Praxis. Verglichen zu der in Frankfurt.
Ja. Also ich muss tatsächlich auch direkt bei meiner ersten Therapie dran denken. Da war auch meine Wahrnehmung, dass es relativ spärlich eingerichtet ist. Also abgesehen davon, dass ich ja kein Wartezimmer dort in Erinnerung habe, weiß ich, dass ich tatsächlich auch in 2 Räumen war. In dem zweiten tatsächlich erst gegen Ende. Das war dann auch ich nenne den jetzt Verkaufsraum, also der raus zur Straße ging, wo dann nur die Vorhänge waren. Da saß ich, glaube ich, einmal drin. Aber in dem anderen Raum war das dann auch so, dass es tatsächlich sogar eine kleine Spielecke für Kinder gab und so Kinderbücher.
Ah, okay.
Also es ist mir schon klar, dass dann da auch irgendwie vielleicht Kinder sind oder so. Aber irgendwie hat mich das jedes Mal aufs Neue verwundert, das in diesem Zimmer zu sehen, weil du ja doch schon mit, ich meine, gut, bei uns ist es ja immer noch nicht gravierend krasse, schlimme Probleme, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, aber es ist jetzt kein Ort der Freude, so erstmal, so weißt du, und dann da so Kindersachen zu sehen, war dann erst so, hä? Aber dann gab es da zwei Sessel, also einen für die Therapeuten, einen für mich. Und das waren aber nicht so normale Sessel, so wie wir sie kennen, die irgendwie im Wohnzimmer stehen, sondern auch immer so ein Sessel, der halt über den Kopf, also hinten auch hinausgeht und dann, dann auch so zwei Armlehnen hat. Und ich finde, das, vielleicht wollen sie auch, dass man sich dadurch so ein bisschen geborgener und geschützter fühlt. Es ist wie so, es gibt doch diese hängenden Eier, nenne ich, also nicht Eier, aber weißt du, diese hängenden,
ja, ich kenne ja
die dann
Schalen.
Ja, genau, ja. So ungefähr. Und neben meinem Sessel war dann immer so ein kleiner Tisch mit Taschentüchern drauf. Natürlich, wenn man weinen möchte. Ich glaube, ich habe die nicht einmal benutzt. und neben dem Sessel von meiner Therapeutin war auch ein Tisch, aber mit einer Uhr. Also das, da kann ich mich bei der ersten und bei der zweiten Therapie sehr dran erinnern, dass aber diese Uhren nie zu mir selbst gedreht waren. Also, dass ich gar nicht so einsehen kann, oh, wie lange habe ich jetzt noch Zeit?
Das stimmt. Ja, das stimmt. Das war bei mir genauso. Und ich finde es aber interessant, dass die Stuhlsituation oder die Sesselsituation war ja in der zweiten Praxis auch so, wenn du, wenn es mir gerade eingefallen mit diesem Kopf, also
genau,
hinten, dass du quasi so den Kopf zurückmachen konntest. Und vielleicht war das in der ersten Praxis auch so. Aber man saß sich immer, egal wo, gegenüber. Je nachdem, mit ein bisschen mehr Abstand oder mit weniger Abstand. Je nachdem, wie groß oder klein der Raum war.
Ja, ja, das stimmt. Und bei der zweiten Therapie war ich ab und zu im Wartezimmer. Also ich habe überwiegend eigentlich alleine dort gesessen. Wenn ich mal früher da war, habe ich mir dann so Zeitschriften genommen und war auch manchmal einfach am Handy. Also es war aber sehr, sehr selten. Und ich finde aber, es ist recht ähnlich halt zu so anderen Wartezimmern. Also keiner macht Krach, alle sind ruhig. Man ist eher so in sich gekehrt, weil man ja auch nicht auffallen will, komischerweise. Und wenn ich mal Patienten gesehen habe, war ich dann immer so wie du auch voll neugierig und hab so überlegt, okay, weswegen sind die denn hier? Wer sind die so im echten Leben außerhalb des Wartezimmers?
Ja, das stimmt. Habe ich mir auch immer gedacht. Weil ich habe, glaube ich, in Wiesbaden war es auch immer so wie in einem ganz normalen Hausarzt.
Ja.
Oder wie bei einem ganz normalen Hausarzt. Und in Frankfurt habe ich ab und zu mal welche gesehen, die da auch saßen, aber dann auch relativ schnell drangenommen wurden. Und dann ist es halt auch so wie in einer normalen Wartezimmersituation. Du kommst da rein, da sitzt halt jemand, du sagst Hallo oder halt nicht. Also ich habe schon immer Hallo gesagt.
Ja.
Dann setzt du dich hin und dann bist du am Handy oder die Person guckt woanders hin oder macht was anderes und wird dann aufgerufen und fertig. Also das ist keine andere Situation, finde ich. Zumindest habe ich es nicht so empfunden, wie genau, wenn du beim Zahnarzt sitzt, Hausarzt oder sonst irgendwelchen anderen Ärzten.
Ja, nee, sehe ich auch so. Aber wie lief das denn bei dir ab, nachdem du aufgerufen wurdest? Also wie hat so eine typische Therapiestunde bei dir angefangen?
Also da ich ja immer die gleiche Therapeutin hatte bei beiden Malen, war das immer so, dass wir uns dann hingesetzt haben. Ich habe meine Tasche irgendwie abgestellt oder meine Jacke so und bin da halt wirklich angekommen. Und dann war eigentlich immer so die erste Einstiegsfrage, wie es mir denn geht und wie ich heute angekommen bin. Und dann ging es auch schon direkt so in das Thema. Und je nachdem, ob wir dann halt irgendwie eine Sache aufarbeiten mussten, beziehungsweise ob ich irgendwie eine Hausaufgabe aufbekommen habe, die wir irgendwie besprochen haben, beziehungsweise irgendwie ein neues Thema gebündelt ist oder so, hat man dann direkt damit angefangen, darüber zu reden. Also am Anfang in den Gesprächen sozusagen, wenn ich halt wusste, dass ich ja anfangs auch ein paar Expos machen musste.
Ja.
Darüber hatten wir auch schon mal in der Folge gesprochen, was es ist. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören und was man da machen muss in der Verhaltenstherapie. Aber da musste ich manchmal natürlich auch aktiv Dinge machen. Also, dass man ankommt, genau den gleichen Einstieg. Wie kommen Sie heute an? Wie geht's Ihnen? Wie liefst du der Tag oder so, wenn da irgendwie auch was war? Und dann eben in diese Expos starten, beziehungsweise irgendwie über die Dinge reden. Und das Setting ist halt auch immer das Gleiche, man sitzt sich gegenüber. In der zweiten Therapie, da fand ich halt die Räume ein bisschen freundlicher gestaltet und ein bisschen so mit mehr Farbe und spielerischer irgendwie. Und da war auch zum Beispiel eine Flipchart. Also da war eine digitale Flipchart und in dem anderen, in Wiesbaden, war halt so eine Papier-Flipchart. Also es kann auch dann sein, dass man dann selber mal an die Flipchart geht und da auch mal was aufschreibt währenddessen oder dass die Therapeutin da was aufschreibt und man dann quasi auch so da sitzt wie, ich würde sagen, wie in der Schule, aber dass man dann halt so ein bisschen auch da was runterschreibt, damit arbeitet und da habe ich ganz viele Fotos auch damit gemacht und so. Also es ist nicht immer so, dass man sich rein gegenüber sitzt und irgendwie nichts passiert, weißt du, was ich meine? Also es ist auch manchmal so, dass man, glaube ich, aktiv auch mal was machen kann.
Ja, sehr interaktiv, stimmt. Weil ich weiß halt nicht, ob das auch an der Art der Therapie natürlich liegt, weil ich hatte ja auch schon mal erzählt, meine erste Therapie war eine reine Gesprächstherapie und da hat die Therapeutin sehr viel mitgeschrieben und ich habe halt einfach erzählt. Und jetzt bei der zweiten, da fand ich das natürlich mit der digitalen Flipchart auch richtig fancy. Also mich kann man mit so leichten Schnickschnack dann auch so ein bisschen irgendwie catchen.
Ja.
Und ich wusste es ja schon von dir und das war schon ganz cool. Tatsächlich habe ich selbst nie was dran geschrieben. Das war dann immer nur die Therapeutin. Aber wie du auch sagst, ich glaube zum Teil, es ist ja auch eine Praxisgemeinschaft. Und die tauschen zwar ab und zu, glaube ich, auch Räume, aber irgendwann hat jeder Therapeut oder jede Therapeutin ihren eigenen Raum mit einem Arbeitsplatz, da war ja dann auch so eine Bibliothek und Pflanzen und das war auf jeden Fall sehr viel nahbarer und wärmer und ich glaube,
in Frankfurt, ne?
Ja, genau, und ich glaube, ich war dann auch, ich glaube, 90% der Therapie war ich dann auch nur in dem einen Raum, der ganz offensichtlich dann auch quasi der einen Therapeutin gehört hat, überwiegend.
Ja, in Frankfurt ging mir das genauso, als wir in der gleichen Praxis waren, dass es dann meistens in dem gleichen Raum auch war. Tatsächlich, in meiner ersten Therapie, witzigerweise, als ich dann gewechselt bin, mittendrin nach Frankfurt, um weiter bei ihr sein zu können, war ich in einem anderen Raum.
Ah.
Und dann bei der zweiten war ich halt auch wieder da. Und dann aber in dem, in einem anderen Raum einfach komplett. Aber das ist ja auch wurscht. Ich habe noch eine Frage an dich, weil es ist ja immer so ein Mythos oder auch ein manchmal so ein bisschen lustig gemeint, dass ja Therapeuten immer da mit so einem Block sitzen und wenn du dann irgendwas sagst, sie dann direkt das so aufschreiben und dich so kritisch angucken. Hattest du auch das Gefühl, dass das so war bei dir oder nicht?
Also kritisch nicht, aber es wurden fleißig Notizen gemacht, also bei beiden Therapiearten. Ich glaube, wenn ich mir mal so überlege, angenommen, du hast da irgendwie 6 Leute am Tag vor dir sitzen, müsste ich auch mitschreiben, weil ich glaube, irgendwann vergisst du es und du hast ja auch immer wieder neue Leute. Also du musst dich ja immer wieder auf neue Gesichter, neue Geschichten, neue Menschen einlassen. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich meine Therapeutin immer sehr beobachtet, wenn ich in der Pflicht war, was zu analysieren. Also ob ich irgendwie sehe, ja, okay, ich bin gerade in der richtigen Richtung unterwegs oder halt gerade gar nicht richtig. Weißt du, so irgendein Feedback, weil ich zum Beispiel, ich kann mich halt irgendwie voll schlecht an meine Kindheit erinnern. Also du hast ja auch gesagt, du musstest mal so einen Zeitstrahl von deinem Lebenslauf befüllen, damit man mal sieht, wann waren so die Schlüsselmomente im Leben. Und mir fällt es super leicht, also bei mir fängt sau vieles sehr präsent mit 12 Jahren an. Und davor ist halt so Kuddelmuddel und dann saß ich so davor und dann gucke ich sie so an und ich glaube, ich habe dann noch so fragend auch geredet und dann so, ja, und dann, glaube ich, kam ich in die Schule? Fragezeichen, so heißt du. Und ich dachte mir so, okay.
Als ob sie so sagt, so, ja, das war so.
Richtig. Aber war das bei dir so, also dass du da schon so drauf geguckt hast, wie sehr mitgeschrieben wird?
Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, das resultiert auch so ein bisschen aus diesem People-Pleaser. So, jetzt habe ich das gesagt, war das jetzt was Schlechtes, obwohl das per se immer neutral ist und sie mir auch nie das Gefühl gegeben hat, dass ich jetzt irgendwie was Blödes sage, was Komisches oder sonst was. Vor allem einmal ganz am Anfang, als wir so herausgefunden haben, ja okay, Zwangsgedanken, Verhaltenstherapie, was macht man? Und dann hat sie mich gefragt, ja, was glauben Sie denn, was so der nächste Schritt ist oder was Ihre Möglichkeiten sind? Also sie wollte sozusagen, glaube ich, dass ich von mir selber heraus das herausarbeite, wie es jetzt für mich weitergehen kann.
Ja.
Und da ich ja da in der Situation war mit meinem Ex-Partner in der Wohnung und da das ja hauptsächlich in dieser Wohnung gespielt hat, Achtung, habe ich dann einfach gesagt, ausziehen.
Geil!
Und dann hat sie, ich weiß nicht, ob sie eigentlich lachen wollte.
Wahrscheinlich schon. Oder war sie so,
ja, okay, aber man kann jetzt nicht immer umziehen.
Ich hätte es so lustig gefunden, weil hätte sie einfach so, nein, auf gar keinen Fall, so richtig trocken.
Denken Sie nochmal drüber nach, über die Antwort. Ja, aber es war irgendwie witzig.
Aber ich glaube, darüber können wir auch mal eine Folge machen, mit einem Therapeuten oder mit einer Therapeutin. Wie oft muss man Pokerface an den Tag legen? Ja, ich glaube, entweder, ja. Irgendwann würde ich mal so, was los mit dir, Junge, so einfach droppen. Oder ich würde einfach voll anfangen zu lachen. Oder ich würde wahrscheinlich auch mit weinen. Oder würde dann sagen, oh nein, was ja dann auch schon wieder falsch ist. Also, ey, das ist doch das Härteste.
Ich glaube, das ist auch hart. Und wie du sagst, ich glaube, das mit dem Mitschreiben, muss ich zumindest sagen, irgendwann merkt man das auch gar nicht mehr so.
Ja.
Also ich habe jetzt nicht permanent gedacht, oh Gott, die schreibt jetzt wieder was auf oder was schreibt sie auf oder sonst irgendwie. Die machen das schon sehr gut, also meine zumindest, dass man irgendwie so, ja, man redet, man schreibt so ein bisschen Stichpunkte mit, was ja auch wichtig ist. Also wie du sagst, die haben so viele Patienten am Tag und Patientinnen, dass man sich das so gar nicht merken kann und auch ja die Notizen braucht, weil selbst die müssen sich ja wirklich hart konzentrieren, da so krass zuzuhören.
Ja.
Und jedes Hirn schweift auch mal ab, glaube ich, ist ja ganz normal. Also von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich da so Notizen macht. Also,
ich stelle mir das gerade mal so vor.
Habe ich nicht so gemerkt.
Ich stelle mir das gerade mal so vor, man sitzt so da und man erzählt so und dann sitzt so der Therapeut oder die Therapeutin dann so, oh Mann, später muss ich noch Wäsche waschen und noch meine Nägel machen.
Und dann so, können Sie das nochmal wiederholen, so, aber in anderen Worten, damit Sie so richtig begreifen, was da gerade bei Ihnen los ist. Hat einfach nicht zugehört.
Ja, ey, das wäre so lustig. Ich glaube, das passiert auch schon ab und zu. Also,
die sind ja auch nur Menschen. Das darf man nämlich nicht vergessen, dass die auch nicht geschützt davor sind, selber mentale Krankheiten zu bekommen oder sonst irgendwas. Also, die sind ja keine Superhelden. Irgendwie schon in einem gewissen Maße.
Ja, aber halt nicht von menschlichen Kräften.
Genau.
Bei mir lustigerweise, also wenn ich in mein Zimmer gerufen worden bin, wurde mir auch immer ein Glas Wasser angeboten. Und du weißt ja, ich bin ja auch nie so jemand, der groß irgendwie trinkt dann und dann auch auf Zeit. Weißt dann immer so, ich muss ja dann dieses Glas aus People-Pleaser-Nettigkeit dann auch wahrscheinlich leer trinken. War mir dann aber irgendwann auch scheißegal. Ich glaube, ich habe die ersten Male immer gesagt, nee, danke. Aber irgendwann habe ich so viel geredet, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich habe so Durst. Ja. Und deswegen habe ich das dann immer angenommen, habe mich dann in den Sessel gesetzt und irgendwie immer so ein bisschen auf das Go von der Therapeutin gewartet. Also ich habe mich jetzt nie hingesetzt und dann angefangen zu quasseln, sondern sie hat sozusagen immer die Sitzung eröffnet, indem sie mich gefragt hat, wie es mir geht. Und ich musste mich anfangs auch echt abbremsen, dass ich dann nicht sage, ja gut und Ihnen. So, weil wir sind ja nicht hier, um über meine Therapeutin zu sprechen. Aber ich weiß nicht, also auch wenn wir jetzt schon echt wahrscheinlich die Minuten wieder sprengen. Zum Beispiel, ich war ja heute beim Kieferorthopäden und da fragen die auch immer, hallo, wie geht es Ihnen? Und dann sage ich immer, vielen Dank, ganz gut soweit und Ihnen. Und dann sind die immer so überrascht und sagen dann so, ja, mir auch, vielen, vielen Dank. Also soll man das denn wie die Amis einfach irgendwie ignorieren? Das
sagen,
ist ja dieses, hi, how are you? Und das ignoriert da ja schon jeder. Aber also,
du sagst einfach, good, thanks. How are you? Good, thanks. Okay.
Ja, aber wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn du jetzt quasi irgendwie einen Arzttermin oder irgendwie sowas hast, sagst du dann einfach nur, gut, danke. Ciao.
Ja, ich glaube schon. Erstens ist mir das nie aufgefallen, dass mich das jemand so fragt. Außer halt in der Therapie natürlich, wo es dann irgendwann auch ganz normal war. Und wie du sagst, es eröffnet so die Stunde. Mhm. Aber ich habe auch am Anfang, kann ich mich nicht erinnern, habe ich wahrscheinlich schon den Drang gehabt, irgendwie so, wollen wir auch mal über sie reden? Weil irgendwie geht es hier nur um mich. Weil das ist so, du redest halt 50 Minuten nur von dir und in einem normalen Gespräch mit, klar, es sind ja keine Freunde oder Freundinnen, aber ist das ja nicht der Fall. Und irgendwann denkt man sich schon so, ich habe jetzt nur über mich geredet. Ich weiß nichts über diese Frau. Ist ja auch vollkommen okay. Würde ich auch nicht wollen, wenn ich die Therapeutin wäre wahrscheinlich.
Ja.
So, ne? Da irgendwie in mein Privatleben zu gehen. Ist ja auch gar nicht in der Sache. So können auch gar nicht mehr die Neutralität und so wahren. Wahrscheinlich. Aber ja, es ist irgendwie so, würde ich einfach sagen, ja gut, danke. Und dann weitermachen. Weil ich glaube, und ihn, ich weiß nicht, das ist dann so, interessiert mich das so? Also nicht bei der Therapeutin, weil da hat man eine Bindung, aber bei irgendeiner Arzthelferin.
Ja gut, die kenne ich ja jetzt schon so lange. Die ich
alle zwei Jahre sehe. Achso, du kennst die ja.
Ja, wegen meiner Zahnspange, meinem Neverending-Projekt. Die kriegt ja, die sehe ich ja alle sechs Wochen, sehe ich die Frau.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich bin eine schlechte Ansprechpartnerin, weil ich halt sau selten zum Arzt gehe. Also beim Frauenarzt zum Beispiel, die sind da immer super, die Netten.
Mhm.
Da mache ich das auch, dass ich mal so ein bisschen mit denen so, hiha. Ja, schon wieder das Wetter, ne? Also echt, es ist nur kalt, gell?
So ja, weit, ja, gell? Ja, okay. Vielleicht kommt es ja auch auf den Menschen drauf an, weil ich würde es jetzt auch nicht per se bei jedem dann machen.
Nee, so. Ja. Also,
ja. Nee. Aber ja, ich sag ihr dann meistens dann halt, wie es mir geht und spreche dann schon meistens dann auch direkt Themen an, die mich halt belastet haben. Und mein Vorteil war halt, das muss ich schon sagen, da ich ja diese Panikattacken hatten, die halt wirklich in bestimmten Situationen aufgetreten sind, hat sich ja meine Panik offensichtlich gezeigt, also vor allem in der zweiten Therapie. Und dementsprechend musste ich mir jetzt nicht irgendwelche Situationen ausdenken, sondern ich hatte halt wirklich relativ zeitnah Situationen, die ich mit ihr dann durchanalysiert habe. Und so sah das dann halt eigentlich immer aus. Und da ich aber, wie wir ja schon anfangs gesagt haben, relativ gestresst oft ankam, wegen Termin hier, da, Termin danach, parken, pipapo, haben wir irgendwann immer zu Beginn eine Achtsamkeitsübung gemacht, damit ich einfach mal runterkomme, damit ich im Hier und Jetzt bin, mhm, und mich dann auch für die, damit ich mich dann auch für diese Analysen oder die Gespräche dann auch einfach gut abgeholt fühle. Und was ich aber interessant finde, was vielleicht euch, unseren Hörern, auch nicht ganz klar ist, zum Beispiel auch so eine Achtsamkeitsübung, wenn ich die jetzt zum Beispiel auf Spotify oder so höre, ist es ganz oft immer geduzt. Also du fühlst dich gut, du machst deine Augen zu. Und bei meiner Therapeutin hat sie dann beim Vorlesen der Achtsamkeit natürlich das Siezen auch beibehalten. Also es braucht halt so diese notwendige Distanz. Und ich kenne jetzt zum Beispiel keinen, der irgendwie in seiner Therapie mit seinem Therapeuten oder Therapeutin geduzt hat. Also es ist alles immer per sie. Was ich aber auch nicht so schlecht fand.
Nö, nee, gar nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen Gewöhnung, dass man dann das einfach so macht. Aber irgendwann war das für mich jetzt auch gar kein Problem. Auch wenn meine Therapeutin vielleicht nur ein bisschen älter war als ich oder vielleicht sogar jünger. Ich weiß gar nicht, ey. Mhm. Aber theoretisch würde ich ja im realen Leben, nenne ich es jetzt mal, niemals siezen, sondern halt duzen, wenn man so ungefähr im gleichen Alter ist. Aber das ist einfach nötig. Und ich glaube, irgendwann ist das auch egal. Also das war mir auch irgendwann so. Ja, das gehört einfach dazu.
Ja.
Und deswegen passt es dann auch so. Und ich finde es auch ganz wichtig, nochmal zu sagen oder gut zu wissen, dass es schlau ist, sich die Situation vorher zu überlegen oder auch aufzuschreiben und mitzubringen. Mhm. Weil manchmal passiert sehr viel in einem, in dieser einen Woche, in der man vielleicht auch dann keine Therapie hat.
Ja.
Und man kann sich nicht alles merken. Und klar, wenn es prägnante Situationen sind, dann wird man die wahrscheinlich nicht vergessen in der Woche. Aber es ist eigentlich immer ganz gut, selbst wenn ihr euch das ins Handy schreibt. Und dann währenddessen ist es auch vollkommen erlaubt, das mal rauszunehmen und zu sagen, ich hatte hier mir was aufgeschrieben. Und dann ist es halt im Handy drin. Oder man schreibt es auf den Zettel oder so, dass man halt so ein bisschen vorbereitet ist und auch wirklich die Sachen abarbeitet, die einem dann in dem Moment auch am Herzen liegen und die man in der Therapie für diese Woche loswerden will.
Ja. Nee, das stimmt schon, weil gegen Ende habe ich dann auch überlegt, ne, was für Themen will ich denn jetzt überhaupt besprechen, aber stimmt schon, manchmal hat man ja gar nicht wöchentlich Therapie und irgendwann vermischen sich ja die Wochen, also es ist ja einfach so, manchmal wissen wir ja gar nicht mehr, was wir genau vor drei Wochen gemacht haben und wenn dann da aber mal ein wichtiges Ereignis war und das dann einfach irgendwie hinten runterfällt, dann ist es halt auch schade so ein bisschen für den Fortschritt, weil es vielleicht eine richtig gute Situation gewesen wäre für die Therapie.
Ja, genau, wir hatten ja gesagt, so dass ihr euch ein Bild davon machen könnt, man sitzt sich meistens in Sesseln gegenüber. Auf jeden Fall sind immer Taschentücher am Start. Da muss man sich keine Sorgen machen. Die wurden bei mir zumindest auch oft benutzt. Dann gibt es immer Wasser. Also es gab bisher wirklich überall was zu trinken. Das ist ganz normal, wie du sagst, wenn man viel spricht und so weiter. Und so ist eigentlich das Setting oftmals, ob jetzt der Raum größer, kleiner ist. Es kommt natürlich ganz auf die Praxis an, aber in der Regel ist es so aufgebaut. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir nicht glauben, dass man irgendwie auf einer Couch liegt. Kann natürlich auch der Fall sein, aber das ist so das Grundsetting. Und ich hoffe, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen. Und dann dauert ja eine Sitzung 50 Minuten. Und gegen Ende war es eigentlich bei mir immer so, dass wir, wenn wir die Themen besprochen haben und dann eben die Sitzung so weiterläuft, dass es dann schon so war, okay, so, wir haben jetzt nur noch 5 Minuten oder sowas. Und dann, wie du sagst, Becky, da war ja die Uhr immer weggedreht. Also finde ich auch gut, weil sonst hätte mich das gestresst, glaube ich, zu wissen, oh mein Gott, ich will eigentlich noch so viel erzählen und jetzt habe ich aber nur noch eine halbe Stunde und es sind schon 20 Minuten oben und so. Und am Ende war es dann eigentlich so, die Sitzung war dann zu Ende und meistens haben wir auch nochmal gesagt, okay, das besprechen wir nächste Woche oder das und das sind vielleicht so ein bisschen die Hausaufgaben, machen Sie sich da Gedanken und so. Dann habe ich das halt mit nach Hause genommen, wusste, was fürs nächste Mal schon zu tun ist oder was ich vielleicht auch nächstes Mal nochmal thematisieren will, weil ja auch zum Teil Themen sind, die dann erst aufkommen und die so groß sind, dass du dann aber sagst, ja gut, in 10 Minuten kannst du die jetzt nicht abarbeiten und dann werden die in die nächste Woche mitgenommen. Deswegen immer ganz wichtig, das auch in so Situationen sich dann zu merken. Oder die Therapeutin schreibt das halt auf, das ist ja auch dann oft so. Und am Ende war eigentlich ganz normal wieder neue Terminfindung. Also gut, klappt es dann bei Ihnen nächsten Donnerstag um 12 oder nicht und so. Und dann haben wir einen Termin fix gemacht und dann bin ich rausspaziert und habe mich besser gefühlt. Und bei dir?
Also die Therapeutin hatte ja auch bei mir dann immer die Zeit im Blick und konnte tatsächlich dann selbst entscheiden, ob sie ein klein wenig überzieht. Also ob wir ein bisschen länger als 50 Minuten machen oder ob wir halt früher fertig sind, also dass wir einfach die 50 Minuten dann durchgekaut haben. Mhm. Weil, wie du schon sagst, manchmal war dann so kurz vorm Ende die Analyse aber noch nicht fertig oder es hat sich irgendwie was Wichtiges ergeben, wo man dann nicht direkt, also so Kante abbricht und sagt, okay, tschüss, die müssen jetzt gehen. Also dass dann so ein bisschen noch was zu Ende führt. Ich sag jetzt auch mal maximal 10 Minuten. Also das war echt schon lang. Aber wenn wir dann auch rechtzeitig fertig geworden sind, hat auch meine Therapeutin einfach diesen organisatorischen Teil abgeklappert. Also wie du gesagt hast, wann wir uns das nächste Mal sehen, ob die Termine aktuell noch so passen. Ganz oft auch, ob ich meine Krankenversicherungskarte noch mal mitbringen muss oder nicht.
Wollte ich auch gerade sagen, ja, das stimmt. Das sind so banale Sachen, die auch dann einfach da aufkommen, ja.
Ja, und das war dann für mich dann auch immer so ein Zeichen, ja, okay, ich kann jetzt aufstehen und gehen. Also wir haben uns dann auch noch verabschiedet. Aber meine Therapeutin hat mir tatsächlich auch mal verraten, dass die untereinander so eine Insider-Regel haben, wenn es mal mit einem Patienten länger dauern sollte. Aber es geht da tatsächlich auch um Patienten, die man halt schon kennt und wo alle wissen, dass sie halt einfach nicht gehen. Also die finden dann immer noch irgendwas, um einfach da zu bleiben.
Ja.
Und dann ist die Regel irgendwie, wenn bei solchen Patienten die Sitzung schon länger, also mehr als 5 Minuten überschritten wird, klopft dann ein Kollege und eine Kollegin und unterbricht sozusagen die Session. Und so muss halt der Therapeut oder die Therapeutin nicht dem eigenen Patienten die Ablehnung gegenüberbringen. Also ich glaube, das sind schon so schwerere Fälle. Also bei mir hat noch nie jemand geklopft, wollte ich nochmal sagen.
Ich wollte gerade sagen, zum Glück wurde jetzt bei mir noch nie geklopft.
Ja, aber ich fand es sau interessant, weil es stimmt ja schon. Ja. Was willst du machen? Du kannst ja nicht aufstehen und sagen, ja, hallo, danke, dass Sie mir Ihr Herz ausschütten, aber bitte gehen Sie jetzt einfach.
Ja, wirklich. Und du verletzt ja auch den Patienten oder die Patientin damit, weil es ja wirklich so, glaube ich, von deren Seite, die würden ja noch ewig sitzen wollen. Sonst würden sie auch irgendwann den Absprung schaffen. Aber was ich noch dazu sagen wollte, in meiner ersten Praxis war das Ende dann auch klar, ja, okay, jetzt ne, aufstehen. Und man sagt ja auch einfach Tschüss, also man gibt sich weder die Hand, wie manche Ärzte das machen, noch umarmt man sich ja schon mal gar nicht. Aber halt so, ne, man macht eigentlich gar nichts, sondern ist einfach so dieser neutrale, gesunde Abstand. Und ich musste in der ersten Praxis in Wiesbaden immer noch mal am iPad so eine Umfrage ausfüllen, inwieweit ich mich denn jetzt besser fühle. Und da waren noch mal so 10, 15 Fragen, die ich dann noch mal abarbeiten musste tatsächlich.
Oh, krass.
Habe ich auch noch nie sonst gesehen. Da waren so 2 iPads an so einem Tisch, auch anonym. Du hast es jetzt nicht neben irgendwem gemacht. Und musstest dann immer so raten, okay, wie fühlst du dich nach der Session? Und so gewisse Fragen ausfüllen. Fand ich auch ganz interessant. Habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen.
Ja, aber stell dir mal vor, wir müssten das in Frankfurt machen, dann wären wir ja doppelt gestresst. Am Ende noch so, wie fühlen Sie sich? Also, ich muss nach Hause.
Ich bin gestresst. Ich weiß auch nicht, warum das so war, aber naja, keine Ahnung. war da damals halt auch noch, hat dazu gehört, ja.
Ja. Aber cool, jetzt haben wir doch eigentlich echt detailliert mal so einen kleinen Einblick gegeben, wie so ein Therapietag, sage ich es mal, also auch wenn es dann nur 50 Minuten sind, aber ohne Hin- und Rückfahrt, so ist. Und wie du sagst, ganz oft hatte ich leider dann nicht so die große Nacharbeit, weil ich dann entweder im Auto in einem Call war, dir eine Sprachnachricht gemacht habe, wie meine Therapie war. Wobei, das war dann ein bisschen Recap. Ja. Das war,
ja.
Doch, das muss ich sagen, das war dann schon ein Recap, weil man dann so nochmal verinnerlicht hat, okay, was hat man durchgearbeitet, was hat man verstanden, woran will man irgendwie noch arbeiten? Und dann, zack, war man zu Hause wieder in Termin.
Ja, also ich würde auf jeden Fall als quasi Tipp sagen, schaut, dass ihr vielleicht danach ein bisschen mehr Zeit habt oder euch die Zeit am Abend nehmt oder so, ja. Um das dann wirklich nochmal so die wichtigen Sachen so ein bisschen durchzuarbeiten. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick geben, wie so ein Tag oder wie so eine Stunde ablaufen kann, was man vorher vielleicht vermeiden könnte, wie man entspannter hingehen könnte, wie man auch entspannter rausgehen könnte, wie man sich vorbereiten kann und wenn ihr plant, eine zu machen, dass ihr einfach auch gar keine Angst haben müsst, weil das im Endeffekt wirklich so ist,
ja.
Wie in einem Wartezimmer zu sitzen von eurem Hausarzt. Und das hat ja auch schon jeder gemacht.
Ja.
Und wir hoffen, dass, falls ihr so ein bisschen Schiss davor hattet, wir euch die Angst auch nehmen konnten, diesen Schritt auch zu machen und dahin zu gehen.
Und danke nochmal für diesen Folgenwunsch. Bis nächste Woche.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao. Nice.
Nice.